geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Im Studio ist heute für euch Uwe und das Thema der heutigen Sendung ist die Klimakonferenz in Bonn. Darüber spreche ich mit Laura Wagener von der Organisation CO2 Online, die in Bonn bei den Verhandlungen dabei war und uns berichten wird, was dort so passiert. Außerdem spreche ich mit Dorothee Häusermann von ATTAC über den People's Climate Summit 2017, der ebenfalls in Bonn stattfand. Am Telefon begrüße ich jetzt Laura Wagener, die Redakteurin bei CO2 Online ist und in Bonn bei den Klimaverhandlungen dabei gewesen ist. Schönen guten Tag, Frau Wagener.
Hallo.
Die Klimakonferenz in Bonn ist ja schon die 23. Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema Klima. Sie ist auch bekannt als Conference of the Parties oder COP23. Und eigentlich ist der Ausrichter oder der Gastgeber die Inselrepublik Fidschi im Pazifik. Dort ist nicht genug Platz für eine derart große Konferenz. Deswegen ist Deutschland der Ausrichter, aber eigentlich nur technischer Ausrüster für diese Konferenz. Meine erste Frage ist, wie läuft eigentlich die Arbeit dort ab, wenn da mehr als 25.000 Menschen zusammenkommen, um über Klimafragen zu sprechen?
Also es ist ja so, dass bei den 25.000 Menschen, die da teilnehmen bei so einer Konferenz, sind ja nicht alles Politiker, die tatsächlich dann verhandeln über die Klimafragen, sondern viele Menschen, die da sind, sind ja dann Mitarbeiter oder zivilgesellschaftliche Akteure, NGOs, die da sich präsentieren und miteinander in Kontakt treten. Und tatsächlich nur die Politiker und deren Mitarbeiter verhandeln ja dann über die wirkliche Klimapolitik. In diesem Jahr war es ja so, dass es zwei verschiedene Zonen gab. Da gab es die Bula-Zone und die Bonn-Zone, um eben diese große Anzahl an Teilnehmern gut zu beherbergen. In der Bula-Zone haben dann die tatsächlichen Verhandlungen stattgefunden und in der Bonn-Zone haben sich die ganzen NGOs und andere Vertreter und vielleicht interessierte Menschen dann getroffen. Das heißt, diesmal war es ein bisschen anders als vielleicht normalerweise. Und da ist es eben so, dass es dann verschiedene Paneele gibt, Podiumsdiskussionen, wo man sich austauscht. In der Bonn-Zone gab es für jeden Staat, der da teilgenommen hat, so ein Pavillon, wo man hingehen konnte und sich über die Klimaziele informieren konnte, während eben in der Bonn-Zone sich die Politiker getroffen haben und wirklich verhandelt haben.
Dann ist es auch so eine Art Schaulaufen für Staaten und Projekte, so wie ich das verstanden habe. Ist das richtig?
Das könnte man schon so sagen, genau.
Und aber eine Frage noch, Sie haben was von Bula-Zone gesagt. Was bitte ist das denn?
Bula ist ein Wort, das kommt aus dem Fidschianischen und bedeutet willkommen und steht eben auch sozusagen für eine Willkommenskultur im Klimadialog, möchte ich jetzt mal sagen.
Hatten Sie denn den Eindruck, dass da eine Willkommenskultur geherrscht hat?
Ja, ich war jetzt persönlich nur in der Bonn-Zone unterwegs. Da war die Stimmung schon gut, möchte ich sagen. Generell gab es einen Konsens, dass die Konferenz relativ stimmungsvoll verlaufen ist und viele Teilnehmer dabei waren, die eben sehr ambitioniert dabei waren. Das konnte ich so auch empfinden in der Bonn-Zone. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass noch mehr die Öffentlichkeit eingebunden wird, weil es natürlich so ist, die ganzen Personen von den NGOs und sonstigen Initiativen, die beschäftigen sich ja alle schon sehr stark mit Klima. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass da noch mehr Leute, die vielleicht noch weniger bereits im Klimadialog involviert sind, da noch mit eingebunden werden, um da neue Dinge zu erfahren. Aber prinzipiell war es auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung, wo viel genetzwerkt wurde, wo sich viel ausgetauscht worden ist, wo man über ganz verschiedene Aspekte des Klimawandels sich auch nochmal informieren konnte.
Bei der Größe der Konferenz stellt sich natürlich auch die Frage, wie umweltverträglich ist eigentlich eine solche Konferenz? Da wird ja schon für die Anreise, für die Versorgung der ganzen Leute eine Menge CO2 produziert. Könnte man von dem Geld nicht auch andere hervorragende, beispielhafte Projekte finanzieren? Also die Frage, warum ist so eine Konferenz denn trotzdem sinnvoll?
Also Sie haben natürlich recht, es ist so, dass bei so einer Veranstaltung eine ganze Menge Energie und Ressourcen aufgewendet werden und das ist durchaus auch kritikwürdig. Andererseits ist es auch so, dass das, was man auf so einer Konferenz eben leisten kann, nämlich wirklich in den Dialog zu treten und miteinander zu sprechen und irgendwie auch eine Energie zu entwickeln, das ist eben andernfalls gar nicht möglich. Also oftmals wird ja vorgeschlagen, das auch als Videokonferenz zu gestalten. Ich glaube, dass da viel verloren geht und was auf jeden Fall auch nicht passieren kann, ist zum Beispiel, dass Völker oder Stämme, die da keinen Verhandlungsstatus haben, also gerade indigene Völker, da nun überhaupt nicht zu Wort kommen würden. Und was ich auch einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass zumindest einmal im Jahr bei so einer Konferenz, wo auch wirklich dann die ganzen Staatsoberhäupter anreisen und da vor Ort sind, einfach gewährleistet ist, dass auch die ganze internationale Presse mal dahin guckt und das Thema Umweltschutz, Klimaschutz und auch Klimawandel wirklich komplett in den Fokus rückt und alle Leute mal davon was mitbekommen. Das ist eben sonst wahrscheinlich gar nicht so der Fall. Zusätzlich muss man vielleicht noch erwähnen, dass es bei der Klimakonferenz, also der COP23, da wird jetzt besonders darauf geachtet, das möglichst nachhaltig zu gestalten. Also da wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung angestrebt von dem Umweltmanagementsystem IMAS. Wer da mehr darüber wissen will, es gibt da ein ganz gutes YouTube-Video vom Bundesumweltamt, das heißt eine umweltfreundliche Klimakonferenz. Da wird nochmal erklärt, worum es da genau geht, worauf geachtet wurde und wie versucht wurde, diese Konferenz nachhaltig zu gestalten.
Welche Themen wurden denn konkret besprochen? Also es ist klar, es ist die zweite Konferenz nach dem Klimaabkommen von Paris und der große Punkt ist, die CO2-Emissionen zu senken, obwohl die in diesem Jahr ja schon neue Rekordwerte erreicht haben. Aber worum ging es denn konkret? Also welche Ideen gibt es, um die Emissionen zu senken und vor welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen steht die Welt? Aber vielleicht auch, gibt es denn Übereinstimmung, wo alle sagen, jawohl, das werden wir tun?
Ja, also erstmal muss man sich vor Augen halten, worum es eben da geht, ist, dass 2020 läuft ja das bisherige quasi Klimagesetzbuch, nämlich das Kyoto-Protokoll aus und da soll ja dann das Paris-Protokoll in Kraft treten. Dieses Paris-Protokoll ist bis dato erstmal mehr oder weniger eine leere Hülle. Also da wurde sich darauf geeinigt, dass, und das ist quasi auch die große Gemeinsamkeit, dass die globale Erderwärmung begrenzt werden soll auf maximal 2, besser noch 1,5 Grad. Das ist sozusagen das übergeordnete Ziel, aber da steht ja noch gar nichts drin, was irgendwie an detailgenauen Maßnahmen quasi passieren soll. Und das ist das, was jetzt hier passieren sollte. Also die 23. Weltklimakonferenz ist eigentlich der Rahmen, in dem sich wirklich auf Details geeinigt werden soll, wie genau wird zum Beispiel, werden die CO2-Emissionen gemessen, dass dann auch eine Tonne CO2 in China, eine Tonne CO2 in Deutschland entspricht. Wie wird sanktioniert, wenn vielleicht auch die Minderungsziele der einzelnen Länder nicht eingehalten werden? Und auch ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr ist, oder nicht nur in diesem Jahr, eigentlich immer, wenn es um das Thema Treibhausgasverminderung, das hat ja auch immer was mit Wirtschaft zu tun, wie wird das finanziert? Wie wird es vor allen Dingen auch in den Ländern finanziert, die historisch gesehen weniger zum Klimawandel beigetragen haben? Das sind eben so die Länder des sogenannten globalen Südens, also auch Entwicklungsländer oft genannt. wie geht man damit um, dass die ja eigentlich weniger Schuld daran haben, dass es den Klimawandel gibt, aber teilweise schon sehr viel stärker davon betroffen sind als zum Beispiel jetzt wie hier im Norden. Und wie können eben auch Anpassungsmaßnahmen finanziert oder unterstützt werden? Und das sind Themen, die ausformuliert werden müssen. Und das darum geht es. Und das ist aber natürlich auch ein strittiger Punkt, weil zum Beispiel Präsident Trump in den USA, der findet das ungerecht, dass die USA da finanzieren sollen. Andere Länder finden das gerechtfertigt. Und das sind eben Themen, wo sich geeinigt werden muss und wo jetzt am Tisch gesessen wird, um da wirklich konkrete Regeln zu verhandeln, die in dieses neue Protokoll quasi, was dann ab 2020 die globalen Klimaschutzbemühungen koordinieren soll, zu füllen mit Inhalten.
Ja, das ist die Frage der großen Politik. Nun gibt es auf der anderen Seite dann immer die Frage, okay, was kann denn jeder und jede Einzelne dazu beitragen? Da ist die Organisation CO2 Online ja eine, die Projekte und Kampagnen startet. Vielleicht können Sie uns da mal kurz sagen, was da angeboten wird, was da läuft.
Ja, genau. Also wir sind eine online-basierte Beratungsgesellschaft, möchte ich sagen. Und wir setzen verschiedene Kampagnen um, zum Beispiel unterstützt vom Bundesumweltministerium oder auch gemeinsam mit der Europäischen Kommission. Und da ist immer das Ziel, wie kann man als Einzelperson dazu beitragen, zum einen CO2 zu reduzieren, das Klima zu schützen. Und häufig lohnt sich das aber auch für einen selber. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch, da auch so die Verbindung aufzuzeigen. Also beispielsweise nehmen wir mal das Thema Heizen. Wenn ich die Heizung aufdrehe und die läuft rund um die Uhr, dann wird nicht nur sehr viel Energie und somit auch CO2 frei. Zusätzlich kostet es mich eigentlich auch mehr. Und es gibt eigentlich sehr viele Möglichkeiten im Alltag, da zum einen Kosten zu sparen und gleichzeitig aber auch wirklich zum Klimaschutz beizutragen. Und das sind, glaube ich, Aspekte. Also viele Leute, wenn sie an Klimaschutz im Alltag denken, denken dann an die Plastiktüte und so, die man zu Hause lässt oder beziehungsweise nicht zu Hause lässt, sondern mitnimmt, mehrfach verwendet oder halt im Laden nicht mitnimmt. Aber es gibt eben auch sehr viel mehr Möglichkeiten, wirklich im Alltag durch Verhalten Klima zu schützen. Und da möchten wir gerne beraten und informieren und dadurch dann auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also da haben wir zum Beispiel gerade konkret den Heizspiegel für Deutschland rausgebracht. Das ist zum einen ein Webportal und dann gibt es auch als Flyer, da kann man dann mal schauen, wird in meinem Haus zum Beispiel über Gebühr viel Heizenergie verbraucht und sind die Kosten dafür besonders hoch. Das kann zum Beispiel darauf schließen lassen, dass die Heizung ineffizient arbeitet, dass irgendwie die Heizungsrohre nicht ordentlich gedämmt ist und man quasi wirklich Energie aus dem Fenster verpulvert und dadurch halt auch höhere Kosten hat. Und sowas kann mir dann helfen, zum einen als Eigentümer, aber auch als Mieter zu erkennen, da gibt es irgendwie Handlungsbedarf, ich kann Geld sparen und aber auch CO2 einsparen.
Da sind also eine ganze Menge interessante Sachen. Wo kann sich denn jemand, der sich dafür interessiert, weiter informieren?
Ja, zum einen auf unserer Webseite co2online.de. Da gibt es dann zu ganz verschiedenen Themen, also auch zum Beispiel nachhaltiger Konsum, Strom sparen auch, alle möglichen Haushaltsbereiche und aber auch natürlich das Thema Klimawandel und Klimaschutz allgemein kann man sich informieren. Beim heizspiegel.de gibt es eben diesen Heizspiegel, um mal zu gucken im Vergleich zu anderen Haushalten, ist bei mir der Heizenergieverbrauch besonders hoch, sind meine Kosten besonders hoch. Ab nächstem Jahr haben wir dann eine neue Kampagne gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium. Da geht es nochmal ganz konkret um den Einzelnen. Das ist eine Mitmachkampagne, die heißt Mein Klimaschutz. Da ist jetzt noch nicht so viel auf der Webseite zu sehen, aber kann man sich schon mal ein Lesezeichen setzen. Da wird es dann nochmal wirklich ganz anwendbar, was kann ich als Einzelner tun, um meinen CO2-Fußabdruck zu verringern und hoffentlich auch noch Lebensqualität dazu zu gewinnen.
Also da gibt es ein breites Portfolio an individuellen Maßnahmen, die auf der einen Seite Geld sparen und auf der anderen Seite einen Beitrag dazu leisten können, die Erderwärmung zu stoppen. Jetzt haben wir über individuelle Maßnahmen geredet und über die politische Ebene, die in Bonn gerade verhandelt wird. Da stellt sich immer die Frage, was wird denn die Erderwärmung nun wirklich aufhalten? Reichen da die individuellen Maßnahmen oder das sind nicht große Sachen wie Kohleausstieg oder Abschied vom Verbrennungsmotor oder Ähnliches erforderlich? Was würden Sie sagen? Was ist davon wichtiger?
Ich denke, es ist eine Kombination von Maßnahmen. Also für den Einzelnen ist es natürlich wichtig, dass die Politik da auch die Richtlinien schafft, dass ich auch Strom und Energie und CO2 sparen kann. Also beispielsweise, wenn ich gerne ein Elektroauto nutzen möchte, aber halt nirgendwo eine Ladestation finde, ne, dann ist es natürlich schwierig. Genauso sieht es aus mit den erneuerbaren Energien und der Kohle. Also solange unser Strommix noch irgendwie zu, naja, einem großen Teil aus Kohle besteht, dann in jedem Augenblick, wo ich Energie verbrauche, unterstütze ich quasi die Kohleindustrie. Insofern ist es eine gemeinsame Anstrengung, würde ich sagen. Es ist wichtig, dass die Politik das vorantreibt, dass Klimaschutz da wirklich ganz oben auf der Agenda steht und eben viele Sachen umgesetzt werden, die es auch dem Einzelnen erlauben, tatsächlich auch klimafreundlich sich auszurichten und seinen Alltag zu gestalten. Insofern ist beides wichtig.
Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Laura Wagener von CO2 Online.
Vielen Dank.
Am Telefon ist jetzt Dorothee Häusermann von ATTAC. Sie ist aktiv im Trägerkreis des People's Climate Summit 2017 gewesen. Dieser hat zeitgleich oder kurz vor der Klimakonferenz in Bonn, nämlich vom 3. bis zum 7. November, stattgefunden. Herzlich willkommen, Frau Häusermann.
Ja, hallo.
Was mich und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als erstes interessiert, was ist denn ein People's Climate Summit?
Ja, das ist ein Ort, wo alle Menschen hinkommen können, die für die Klimagerechtigkeit ein Thema ist. Also im Gegensatz zu dem offiziellen Klimagipfel, UN-Klimagipfel, da können ja nur Leute rein, die akkreditiert sind, die Teil einer offiziellen Delegation sind und dann einfach so ein Plastikschild haben und das vorweisen müssen. Und der People's Climate Summit ist offen für alle, und also ohne Eintritt, ohne Anmeldung, weil wir eben denken, dass Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein Thema ist, das alle angeht, wo wir alle aktiv werden müssen und dass und da auch ganz viele Stimmen gehört werden müssen von Menschen, die betroffen sind und die bei den offiziellen Verhandlungen nicht genug zu Wort kommen. Ja, und das gibt einfach bei fast allen Klimagipfeln, dass dann jeweils die Gruppen vor Ort nochmal so einen alternativen Raum auch öffnen, wo dann andere Diskussionen geführt werden.
Ja, wer war denn dann am Ende alles dort in Bonn? Das hat auch in Bonn stattgefunden, richtig?
Ja, das hat in Bonn stattgefunden und es waren rund 2000 Menschen da, wirklich aus der ganzen Welt. Also wir hatten ein ganz tolles internationales Programm und da waren ja, Frauenorganisationen aus afrikanischen Ländern waren da, Menschen aus Nepal, die davon berichtet haben, wie Klimawandel ihre Wasserversorgung gefährdet. Da waren Gruppen von La Via Campesina, also kleinbäuerliche Organisation, die global auch aktiv ist für eine andere Landwirtschaft. Da waren indigene Gruppen aus Nordamerika, die gegen die Tar Sands oder die Dakota Access Pipeline kämpfen. Also auch fossile Infrastruktur in Nordamerika. Da waren aber auch Gruppen hier aus Europa, die sich gegen den Ausbau von Flughäfen zum Beispiel organisieren wollen und da was gegen tun wollen. Da war ein Maurermeister, der seit Jahrzehnten dafür kämpft, für nachhaltige Formen des Bauens und da immer sehr viel Gegenwind bekommt. Also so ein ganz buntes Programm.
Bevor wir zu den Inhalten kommen, hatte ich noch mal eine Frage. Wenn das Thema Klimagerechtigkeit ist und quasi das Stoppen der Erderwärmung, ist es dann wirklich sinnvoll, wenn auch zu einem People's Climate Summit dann 2000 Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen? Wird da nicht auch eine Menge CO2 ausgestoßen, was nicht lieber eingespart werden sollte?
Ja, das ist natürlich wahr, dass Menschen mit dem Flugzeug angereist sind, was nicht so gut ist. Allerdings waren einfach die allermeisten Menschen sowieso in Bonn zu den UN-Klimaverhandlungen. Und ich würde jetzt tatsächlich, wir im Norden müssen aufhören, auf unsere Urlaubsflüge zu verzichten, da sehr viel weniger zu fliegen. Und ist nicht so selbstverständlich in Anspruch zu nehmen, aber ich möchte jetzt tatsächlich nicht einer Kleinbäuerin aus Simbabwe sagen, sie soll nicht ins Flugzeug steigen, um ihre Interessen hier in Bonn zu vertreten. So. Und da denke ich, sind wir sicherlich die Ersten, die aufhören müssen zu fliegen oder das reduzieren müssen. Ich finde, es ist einfach ein wichtiges Forum für Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind, ihre Interessen stark zu machen. Und dann würde ich sagen, das ist nicht der Punkt, wo sie aufhören müssen zu fliegen.
Okay, das ist doch, denke ich, ein wichtiges Statement, um das mal klar zu machen. Was wurde denn konkret besprochen von den Kleinbäuerinnen oder überhaupt von den internationalen Gästen, aber auch von den Leuten aus Europa? Können Sie da vielleicht mal kurz einen Einblick geben?
Also wir haben jetzt nicht so ein konkretes Ergebnis, weil das schwierig ist, in 5 Tagen mit 2000 Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Aber wir haben also ganz viele Perspektiven eingefangen. Und ich denke, es war einfach ganz wichtig für Menschen auch hier aus Europa, zum Beispiel den Pacific Climate Warriors, die am Freitagabend sich vorgestellt haben, die so zu erleben und die auch persönlich kennenzulernen und von denen zu hören, so, meine Insel verschwindet gerade, meine ganze Kultur wird verschwinden, weil die Meeresspiegel steigen und meine Familie musste das Haus schon zum dritten Mal wieder aufbauen, weil die Insel immer kleiner wird und sagen, dass der Raum, wo vorher das Haus stand, nicht mehr da ist. So. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir im Buch lesen oder in den Zeitungen lesen, dass Klimawandel drastische Auswirkungen haben wird. Aber eben genau diesen Menschen aus afrikanischen Ländern, die zu begegnen und die zu sagen, ja, wir können keine Nahrungsmittel mehr anbauen, weil es nicht mehr regnet. Oder den Menschen aus den pazifischen Inseln ins Gesicht zu schauen und zu sagen, Ja, unser Boden ist wegen des Anstiegs des Meeresspiegels schon versalzen. Wir können da nicht mehr unsere Nahrung anbauen. Das ist, ich glaube, das ist unglaublich wichtig für eine Klimabewegung, die irgendwie aktiv werden will gegen Klimawandel. Und wir können dann einfach auch, also ich glaube, dann begreifen wir alle, dass wir nicht mehr weitermachen können wie bisher mit unserem Ausstoß von Treibhausgasen, mit dem Abbau von Kohle, unserem verrückten Verkehr. Und ich glaube, was auch immer wieder kam, also es gab einfach so Themen, die immer wieder aufkamen, und das war so, dass das einfach einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel braucht, dass diese Engführung des ganzen Klimaproblems auf CO2, auf eine rein technologische Reduzierung von CO2-Emissionen, dass das irgendwie wichtig ist, so, aber dass es nicht reicht. Also ja, wir brauchen Verringerung der CO2-Emissionen, wir brauchen neue Technologien, erneuerbare Energien, aber das ist nur ein Teil der Lösung. Wir brauchen eine Umstrukturierung, also wir brauchen einfach ein Wirtschaftssystem, was nach einer anderen Logik funktioniert und nicht nach der Logik davon, dass das immer mehr produziert und konsumiert und Ressourcen verbraucht werden müssen. Da müssen wir irgendwie von wegkommen. Wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, für die Priorität halt nicht Wirtschaftsstandort oder Wettbewerb, sondern wo die Priorität drauf liegt, ja, auf einer Sorge für den Planeten und für den Mitmenschen, auf einem solidarischen Gang. Und das kam einfach, egal aus welcher Ecke der Welt, das kam immer wieder, dass wir einfach so einen gerechten Übergang zu einer neuen Gesellschaft brauchen.
Da stellen sich mir zwei Fragen. Zum einen, wie soll die gerechte Gesellschaft aussehen? Gab es da Ideen? Und die zweite Frage wäre, wie soll denn der Übergang stattfinden?
Also die Lösungen müssen von unten kommen. Also ich denke, da gibt es schon ganz, ganz viele Lösungen mit konkreten Ideen. Also zum Beispiel gerade im Bereich Landwirtschaft gibt es immer wieder, gibt es mal die Agrarökologie, die einerseits mit traditionellen Methoden der Landwirtschaft arbeitet, die aber gleichzeitig wissenschaftlich und mit modernen Methoden optimiert werden. So, die halt ganz viel arbeiten mit Humusaufbau und eine Fruchtbarmachung vom Boden und nicht so sehr auf Monokulturen setzt und einen schweren Einsatz von Pestiziden. Es wird an einer Regionalisierung von Wirtschaft, da wurde darüber diskutiert, über eine Arbeitszeitverkürzung, also dass wir Arbeit gerecht umverteilen, wenn es dazu kommt, dass wir manche Industrien runterfahren müssen. Das war auch ein großes Thema. Also es gab mehrere Workshops, die sich mit dem Thema Just Transition, gerechte Übergänge eben beschäftigt hat. Also was machen wir mit Menschen, deren Arbeitsplätzen an Industrien hängen, die eigentlich klimaschädlich sind. So. Fazit war eben, dass wir da gerechte Lösungen finden wollen und dass wir eben nicht sagen können, diese Arbeitsplätze sind mehr wert als die Lebensgrundlagen von kommenden Generationen oder Lebensgrundlagen von Menschen im globalen Süden.
Das klingt aber so ein bisschen für mich danach, als wären da noch weitere Diskussionen notwendig. So. Gibt es jetzt irgendeine Idee, die fortzusetzen, oder sind jetzt die Leute alle wieder in die ganze weite Welt zurückgeflogen und machen dann wieder ihren Alltag, oder gibt es irgendeine Art von weiteren Zusammenkünften in dieser Art?
Ich denke, dass die Menschen einfach motiviert und inspiriert in ihre Arbeit vor Ort zurückgegangen und in unzählige Initiativen für Klimagerechtigkeit, die es schon gibt. Ich kann das nicht für jedes Land sagen, was die da Menschen da weiter fortführen, aber es wird auf jeden Fall, ist es keine Eintagsfliege gewesen. So. Also hier vor Ort ist es zum Beispiel so, dass es ja Proteste gegen Kohle gibt, die unglaublich gewachsen sind. Es gab eine Aktion zivilen Ungehorsams im rheinischen Braunkohlerevier zum Beispiel, der Kampagne Ende Gelände, und da waren auch ganz viele internationale Menschen dabei, die in die Welt hineintragen, wow, wir können, hier gibt es noch so viel Kohle und wir müssen unbedingt aus der Kohle aussteigen und auch dafür dagegen aktiv werden. Es gibt die Transition Towns, die vor Ort also wirklich in ihrer Gemeinde aktiv werden, gucken, wie können wir eine Stätte aufbauen, die nicht so sehr auf fossile Energien beruhen. Es gibt solidarische Landwirtschaften, die für Mitglieder ihre Lebensmittel anbauen oder ihre Nahrungsmittel anbauen und sich so diesen Wachstumszwängen entziehen wollen. genau. Es gibt da ganz, also unzählige Initiativen und die werden weiter aktiv sein, auf jeden Fall.
Und ob es dann wieder zu einem globalen Klimazusammenkunft in der Art, wie das jetzt der Fall war, in Bonn kommen wird, das muss sich dann einfach ergeben.
Ja, in Bonn ist erstmal nichts geplant, von dem ich jetzt weiß. So, ich weiß, dass zum Beispiel im Januar wieder ein europäisches Netzwerktreffen ist von der europäischen Klimabewegung und da wollen wir stärker zusammenarbeiten. Es gibt ganz viele Gruppen in europäischen Ländern, die mit dem Bild der roten Linie arbeiten, das auch in Paris zum ersten Mal aufgegriffen wurde. Wir ziehen die rote Linie gegen ökologische Zerstörung und Ungerechtigkeit und weiter dürfen wir nicht gehen. Auch das 1,5-Grad-Ziel ist so eine rote Linie, was wir nicht überschreiten dürfen. Und das hat sich auch wirklich in vielen Ländern so durchgesetzt, dass es bei Aktionen dieses Bild wieder aufgegriffen wird. Und da bleiben wir weiter dran. Genau, und haben uns da auch in Bonn auch genutzt, um uns hier zu vernetzen.
Und aus der Vernetzung entstehen ja dann vielleicht gemeinsame Aktionen oder eben wieder mal ein Zusammenkommen, zum Beispiel vielleicht, wenn die nächste Klimakonferenz dann ansteht.
Ja, genau.
Dann bedanke ich mich bei Dorothee Häusermann für die Eindrücke von der PCS, dem People's Climate Summit, der vom 3. bis 7. November in Bonn stattgefunden hat. Und ich denke, mal schauen, was sich daraus noch entwickelt. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, danke Ihnen auch. Tschüss.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.
Shit.
Über den Mythos vom Klimaretter Deutschland, braven Mülltrennern und deutscher Kohle sprach Carsten in WIP Vormittag im Programm mit Ralf Göring.
Das saubere und schöne Deutschland ist Gastgeber des Klimagipfels, der derzeit in Bonn stattfindet. Und die Frage ist, sind wir ein sauberes Deutschland? Sind wir ein Vorzeigeland? Wir haben die Energiewende eingeleitet, den Atomausstieg begonnen. Es gibt sehr hohe Umweltstandards, strenge Bauvorschriften, Dämmvorschriften. Wir trennen Müll, was das Zeug hält. Wir haben ein Pfandsystem. Wir haben eine Umweltbürokratie, dass man nicht einfach so Dinge beschmutzen kann. Sind wir ein sauberes Deutschland oder sind wir es nicht? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Das frage ich einen Mann, der sich seit vielen Jahren um den Umweltschutz kümmert. Jahrelang hat er eine Umweltsendung, war Redakteur des Umweltmagazins Grüner wird's nicht, ist Mitglied beim BUND. Die Rede ist von Ralf Göring. Schönen guten Morgen, Ralf.
Hallo.
Wie steht denn Deutschland da? Wir sind ja eigentlich so nach außen die Musterschüler, die hohe Umweltstandards haben. Wir sind sehr weit, was erneuerbare Energien betrifft, wenn da nicht die Kohle wäre.
Ja, also es ist zwiegespalten. Also es gibt eine Vorbildwirkung im internationalen Bereich, das kann man durchaus so sagen. Also es gab gute Ideen und gute Ansätze, die Deutschland als Industrienation international zur Vorreiterrolle gemacht haben. Aber man muss andererseits auch sagen, dass die Idee das eine ist und die Umsetzung das andere. Und da hapert es halt inzwischen gewaltig. Und mit dem beständigen Wirtschaftswachstum, mit dem gleichbleibenden Energiehunger bei uns im Land, ist es natürlich so, dass es auch sich diverse Einspareffekte wieder aufheben. Und wenn man geschichtlich zurückguckt, ist Deutschland derzeit nur deswegen noch einigermaßen bei seinen Klimaschutzzielen im Soll, weil eben man ab 1990 rechnet, was die CO2-Ausstoßbemessungsgrenze angeht. Und da war die Wende. Das heißt, dann haben die ganzen CO2-lastigen Ostindustrien, die ganzen schmutzigen Kraftwerke zugemacht und die ganzen Produktionsstätten. Und das wird Deutschland weiterhin angerechnet auf den Klimaschutz. Und naja, da ist sozusagen einfach eigentlich nicht viel passiert, außer dass halt die Wende passiert ist und ansonsten alle aktuellen Einsparungen werden vom Wachstum auf der anderen Seite aufgefressen.
Wir reden also nicht von der Energiewende, sondern wir reden von der politischen Wende 89-90. Und da gab es ja im Osten des Landes in den sogenannten neuen Bundesländern, also im Ostteil, in Ostdeutschland, eine starke Deindustrialisierung. Dieser Negativeffekt war im Grunde ein Positiveffekt, der jetzt uns die Klimabilanz etwas verschönern lässt. Trotzdem, du hast von Vorreiterrolle gesprochen, von Vorbildwirkung. Was meint das? Meint das Umwelttechnologien? Meint das das Umweltbewusstsein der Menschen? Denn nichts ist so klischeehafter wie die Deutschen, die brav ihren Müll trennen.
Ja, das ist richtig. Also auf diesem Bereich, also sozusagen auf der Karma-Ebene könnte man jetzt sagen, macht man mit Mülltrennung, mit Solarenergie auf dem Hausdach und so durchaus einiges, was international Vorreitercharakter hat und einfach vergleichbar wenige Länder zu finden ist. Aber andererseits muss man auch sagen, Wohlstand macht Müll und Wohlstand kostet eben überall die Umwelt, vor allen Dingen viele Ressourcen. Und Deutschland als viertreichstes Land der Welt und als riesengroße Industrienation macht natürlich nicht seinen Müll nicht nur zu Hause. Das heißt, auch wenn Deutschland an sich schön sauber ist, der Müll und die Verschmutzung, die passiert halt nicht mehr hier. Die schmutzige Industrie wandert durchaus ab und die Grundlagenindustrie kommt von woanders her. Das heißt, die ganzen Rohstoffe, die mit schmutziger Produktion verbunden sind. Und wenn man das mal auf unser Konto rechnet, also wenn man einfach mal sagt, okay, wir verbrauchen halt viel Stahl, viel Aluminium, viel Plastik, das kommt ja alles nicht aus, das wird ja nicht aus deutschem Boden gegraben und aus deutschen Erdminen, sondern das kommt dann eben aus China, wo die Umweltstandards noch nicht so hoch sind und die ganze Chemieindustrie natürlich auch, oder das Bauxit für das Aluminium, was irgendwo weltweit verarbeitet wird, das kommt aus afrikanischen Minen und da interessiert es in Deutschland grob gesagt eigentlich kein Schwein, wie das erstmal aus dem Boden kommt. Und als reiche Industrienation sind das Produkte, die bei uns nachher weiterverarbeitet werden oder verbraucht werden. Und da muss man sagen, wenn man das Ganze einrechnet, ist Deutschland eigentlich eher ziemlich negativ.
Das heißt, wir haben ein hohes Umweltbewusstsein. Unsere Kinder wachsen damit auf. Wir leben in einer sauberen Umwelt. Wir sind sozusagen moralisch integer. Wir wissen das alles. Aber durch unseren hohen Wohlstand, und das ist ja die Schizophrenie, machen wir uns selbst nicht die Hände schmutzig. Wir leben sauber, also NIMBY, also nicht in meinem Vorgarten. Aber der Schmutz wird woanders produziert. Also wir sind fein raus, sind sauber, aber müssten ein tierisch schlechtes Gewissen haben.
Müssten wir haben, also tierisch ist da übrigens ein gutes Beispiel. Hunde und Katzen geht es eigentlich ganz gut bei uns. Wenn man dann aber mal so guckt, was das Schnitzel so bedeutet, übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor bezüglich Methanausstoß und CO2 für die Pflanzenverarbeitung, die man in das Schweinchen reinfüttert, den Tieren, die wir nachher essen, geht es schon wieder gar nicht mehr so gut. Und das ist so eine ganz kleine Analogie, die man eben auch auf die gesamte Wirtschaft, den gesamten Wirtschaftskreislauf ummünzen kann, wenn man sich Deutschland so anguckt.
Das heißt, die umweltbewusste Familie, die schön mit natürlich mit Helm und umweltbewusst kein Auto besitzen, schön mit Fahrrad fahren, aber eine riesen Wohnung habt, drei Kindern und sagen wir sehr häufig auch in Urlaub fahren und sagen wir ein gutes Leben leben, die haben im Moment möglicherweise eine schlechtere Umweltbilanz als eine alleinstehende Seniorin, die in ihrer kleinen Wohnung relativ wenig verbraucht.
Ja, die Umweltbilanzen sind einfach generell in Industrieländern für alle Menschen schon relativ schlecht. Das liegt einfach an den insgesamt da hinten dranhängenden Lebenskosten und an der Struktur, die einfach drumherum besteht. So, also das sind die Straßen, das sind Lkw-Lieferungen von Lebensmitteln aus fernen Ländern, das ist die Verpackung von Produkten und das macht einfach schon mal generell viel aus, dass man einfach einen riesengroßen Ballast schon mit sich rumträgt, virtuell, den man selbst gar nicht mehr beeinflussen kann.
Selbst wenn ich nur zu Hause rumsetze, habe ich schon eine schlechte Umweltbilanz, nur weil ich in Deutschland im Grunde zu Hause bin.
Richtig, ja, das kann man erstmal so sagen. Das kann man sich selbst erstmal so bilanzieren. Das ist erstmal auch nicht vermeidbar, so großartig. Das wäre nur dann vermeidbar, wenn eben wirklich ein bestimmtes Grad an regionalerer Wirtschaft, an saisonaler Ernährung auch erreicht wird, an wesentlich fleischärmerer Ernährung, weil gerade Fleisch eben wirklich inzwischen ein internationales Business ist, also dass die Kuh frisst nicht das Getreide vom Nachbarfeld, sondern eben das Soja aus Brasilien und der Kunstdünger kommt aus verschiedenen anderen Ländern, die Komponenten dafür, um das Soja hoch zu züchten. Und das Ganze da ist zum Beispiel eine Sache, wo man sich individuell selbst so ein bisschen einen Klimaschutz machen kann, indem man eben auf einiges an Fleisch verzichtet oder sich da bewusster ernährt. Und ansonsten zählt eben die Frage, langlebige Produkte zu kaufen und durchaus vor allen Dingen auf Flugreisen zu verzichten. Und wer im Eigenheim wohnt, hat natürlich auch nochmal eine etwas schlechtere Klimabilanz als Menschen, die in größeren Mehrfamilienhäusern wohnen.
Also das ist ja so das, was man im Kleinen machen kann, aber kaschiert das nicht auch die Probleme? Ist es nicht auch so, dass es letztlich um das Verhältnis zwischen armen und reichen Staaten geht, wie du sagst? Also wir können hier in Deutschland Energie einsparen, uns moralisch integer und umweltbewusst verhalten, auch gut ernähren, aber letztlich sind die Produkte, also angefangen vom Smartphone bis hin zum Traktor, der in Deutschland eingesetzt wird, und sämtliche elektronischen Geräte werden im Grunde an Orten produziert oder auch die Rohstoffe, wo es eben keine Umweltstandards gibt und wo die Menschen beschissen leben und arbeiten. Das hast du ja so im Ansatz beschrieben. Also letztlich geht es ums Wirtschaftssystem und Verhältnis zwischen armen und reichen Staaten?
Es geht darum, also man kann schon sagen, Kapitalismus macht Klimaschmutz und da wird sich auch, sage ich mal, mit einem Marktprinzip nicht ganz so viel ändern. Also da braucht es einiges an gesellschaftlicher Regulierung und damit staatlicher Regulierung, um da schnelle Verbesserungen zu erzielen. Und deswegen gibt es ja gerade zum Beispiel die Conference of the Parties, also die COP23 in Bonn, was ja das internationale Staatentreffen der UN-Länder sind, die sich halt zum Klimaschutz beraten und wie man das eben regulieren kann. Und dazu zählt eben unter anderem die Frage, wie kann man als Gesellschaft, die sich in einem Staat zusammenfasst, trotz aller Wirtschaftsprobleme, also in dem Fall die Probleme, die das Wirtschaften mit sich bringt, eben für mehr Klimaschutz sorgen. Da wird in manchen Ländern über eine CO2-Steuer gesprochen. Das funktioniert in Schweden zum Beispiel ganz gut, wodurch eben verschmutzende Technologien entsprechend eingepreist werden erstmal und saubere Technologien diesen Bonus eben mitnehmen können und dadurch billiger werden. Das lässt sich über Ausgleich im internationalen Klimaschutzabkommen verhandeln. Das heißt, dass man eben Länder, die jetzt sagen, okay, wir machen gleich den Sprung von der noch nicht Entwicklung zu einer sauberen Klimaschutzentwicklung, also einer klimaschutzfreundlichen Entwicklung und Industrie, dass man die eben unterstützt, dass die eben nicht diesen Schritt über Kohlekraftwerke und Großindustrie machen, sondern eben gleich zu Technologien kommen, die modern sind, auch wenn es erstmal teurer ist. Und dass man eben sagt, dass man da einen internationalen Ausgleich schafft, das ist sehr, sehr schwierig. Das hat natürlich auch mal was damit zu tun, wie sich Menschen und Staaten bereit sind, selbst beschränken. So, und das ist angesichts eines Meeresspiegelanstiegs, einer Klimaerwärmung, die für Wetterextreme sorgen wird in vielen Bereichen und die natürlich im Ende volkswirtschaftlich sehr, 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 sehr teuer wird, ein schwieriges Feld und wo natürlich alle Länder sagen müssen, das sind wir bereit zu geben und zu nehmen und das ist das Risiko, was wir abfedern wollen. Und da bin ich jetzt schon sehr liberal, wenn ich das sagen so ausdrücke. Also wir könnten es auch sehr konkret sagen, als B&D wäre die Forderung, in Deutschland eben 50% des heutigen Energieverbrauchs erstmal einzusparen und dann darüber zu reden, den Rest eben erneuerbar zu machen, damit eben gar nicht erst so viel neue Technik ein Investment da ist, sondern man investiert eben darin, dass man möglichst gar nicht erst Energie erzeugen muss, die man später verbraucht. Das wäre ein echter Einsparfaktor. Wenn man die COP23 anguckt, dann wird aktuell noch über ganz andere Dinge geredet, wie zum Beispiel darüber, dass jetzt außer den USA kein anderes Land der Welt mehr sagt, wir halten uns mal an das Klimaschutzabkommen von Paris. Das ist jetzt 2 Jahre her und da steht unverbindlich drin, wir erkennen den Klimawandel als Problem an und wollen individuell darüber sorgen, was denn getan werden kann, damit der Klimawandel nicht über 1,5 Grad weltweiten Temperaturanstieg so ausgeht. Und die USA und Donald Trump haben gesagt, nee, selbst das ist uns zu viel Regulierung, obwohl das internationale Klimaschutzabkommen von Paris keinerlei bindende Regularien vorsieht. Und genau solche Regularien sind ganz, ganz vorsichtig und diplomatisch abgefedert. Bis jetzt steht in Bonn eben auf der Tagesordnung. Und bisher ist da zumindest, wenn man mal so guckt, noch nicht allzu viel passiert, außer dass Syrien jetzt wieder beigetreten ist, den Klimaschutz
Teilnehmerländer. Ralf, abschließend nochmal zum Thema Deutschland und Kohle. Das scheint mir ein gutes Beispiel zu sein für Lobbypolitik. Also das geht ja eigentlich gar nicht, dass wir noch in Deutschland Kohlekraftwerke haben. Das ist ja so bei jeder also Vernunft. Trotzdem setzen sich da Lobbygruppen durch und die Arbeitsplätze stehen da über allem. Das erscheint mir völlig absurd.
Das ist relativ absurd. Also wenn man einzig nur auf die Arbeitsplätze guckt und auf das guckt, was da an indirekten Subventionen in vielen Industriebereichen für den Verbrauch von Kohlestrom, der dadurch sehr, sehr billig wird, eben reingeht, könnte man auch sagen, man könnte mit dem Geld die Leute auch mehrere Jahre umschulen und also die jetzt noch in der Kohleindustrie arbeiten. Das ist das eine. Zum anderen sind die Gesundheitskosten von Kohle und die gesellschaftlichen Kosten sehr, sehr hoch. Also neben den Subventionen sind natürlich aus Kohlekraftwerken kommen oben raus, aus den Schornsteinen, da kommt Quecksilber raus, da kommen diverse radioaktive Stoffe raus, die sonst halt in der Kohle gebunden waren. Und das der Ruß, der Feinstaub, das alles sind spätere Gesundheitskosten, die wir über andere Mittel finanzieren. Von daher gesehen, muss man sagen, ist Kohlekraft einfach eine Sache, die man sehr, sehr schnell abschalten muss. Und dann kommt eben die große Frage, Deutschland trägt mit seinen Kohlekraftwerken erheblich dazu bei, die Klimaschutzziele innerhalb des eigenen Landes nicht zu schaffen, innerhalb von Europa nicht zu schaffen, sehr, sehr viel CO2 noch auszustoßen. Es werden neue Kohlekraftwerke gebaut und einer der wenigen, die sich halt zum Beispiel jetzt gerade in bezüglich der Jamaika-Verhandlung auf einer eventuellen künftigen Regierungskoalition sperren, ist halt Dobrindt und die CSU. Die sagen, Kohleausstieg gibt es mit uns nicht. Wenn man sich dann anguckt, es gibt in Bayern eine Handvoll Kohlekraftwerke, das ist im Vergleich auf die Einwohnerzahl relativ wenig. Dort tut das nicht weh, wenn der sagt, wir bleiben in der Kohle drin. Wenn man sich andere Länder anguckt, die liefern die Energie, die Kohleenergie, die Bayern verbraucht, mit. Das heißt, der Schmutz ist woanders. Nämlich bei den Ländern, die sich das nicht leisten können, zu sagen, wir verzichten jetzt mal auf Kohle, weil dort eben vielleicht durchaus ein paar mehr Arbeitsplätze dran sind erstmal und der Strukturwandel gemacht werden muss und wo dann viele Länder diesen genauso verschlafen.
Das heißt, wir können nicht von einer sauberen Republik Deutschland im doppelten Sinne nicht reden, weil wir die durch unseren Wohlstand die Umweltverschmutzung außerhalb von Deutschland verursachen, aber auch im eigenen Land durch Kohlekraftwerke. Wie kann man sich einbringen? Wie kann man irgendwie was tun? Deine Art und Weise war ja immer darüber zu reden, Umweltbildung und protestieren.
Ja, also selbstbewusst werden darüber, was es eben bedeutet, hier zu leben und zu konsumieren. Und mit sich selbst darüber im Klaren werden, ob man das so möchte oder nicht. Und dann eben gucken, wo man sich zum einen vielleicht freiwillig selbst beschränkt, wenn man sagt, man möchte eben noch 20, 30 Jahre lang auf einem Planeten leben, der vielleicht den eigenen Kindern noch genügt und auch deren Kindern wiederum. Und dann genau diesen Anspruch eben auch an Menschen herantragen, die Entscheidungen fällen. Das heißt zum einen die Politik. Und zum anderen weitere Menschen in der Gesellschaft, die wiederum genauso Einfluss nehmen müssen und können und dürfen und sollen und sich eben auch mit der Industrie auseinandersetzen über Lobbykampagnen, zum Beispiel Umweltverbände oder auch mal in der eigenen Firma, wo man vielleicht der Lohnarbeit nachgeht, mal freundlich fragen, wie sieht es denn hier aus mit den künftigen Klimaschutzvorhaben und wo kaufen wir ein und wie kaufen wir ein? Und muss es immer ganz billig sein oder preisen wir jetzt schon mal ein, was wir sonst in 15 Jahren halt über Kopf machen müssten und was dann wesentlich teurer wird?
Sagt Ralf Göring vom BUND. Ich wünsche viel Spaß weiterhin beim Seminar, dir noch einen angenehmen Tag und danke fürs Gespräch.
Das war mal wieder eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei. Das Thema der Sendung war heute die Klimakonferenz in Bonn. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!
A veces tengo la terrible sensación de que estoy perdiendo el tiempo. A veces tengo la terrible sensación de que nada va a cambiar. A veces